ARD.
Unter Büchern die 1, 2, 3 der Woche.
Und ahoi, ich bin Katrin Schumacher und 3 Bücher habe ich hier liegen. Heute geht's um die tiefsten und letzten Dinge, die wichtigsten und die bedenkenswertesten. Also um die Zeit, den Tod und das hier.
Jaroslav Rudisch, Gebrauchsanweisung für Bier.
Mögen Sie Bier? Falls überhaupt nicht, dann können Sie in den nächsten 4 Minuten in Ihren Weinkeller gehen, falls Sie einen haben, und die Flaschen abstauben. Und falls ja, dann kommt hier sowas wie die Bierbibel. Ein Buch, nach dessen Lektüre Sie Ihr Lieblingsgetränk noch mehr zu schätzen wissen, verfasst von einem Bierkenner. Jaroslav Rudisch nennt sich selbst Bierpoet und sieht sich in der Tradition großer anderer Bierpoeten wie Jaroslav Hašek und Bohumil Hrabal. Stefan Melk macht jetzt hier ein Fass auf und stellt unser Sachbuch der Woche vor.
Eine kleine Warnung vorweg. Dieses Buch macht durstig, enorm durstig. Aber das ist der Bierliebhaber ja ohnehin meistens. In der erfolgreichen Gebrauchsanweisungsreihe kommt nun nach vielen Jahren die vielleicht wichtigste Gebrauchsanweisung, zumindest für Biertrinker. Verfasst vom böhmischen Autor Jaroslav Rudisch, in dessen Romanen die Bierkultur eine wichtige Rolle spielt.
Das erste Bier meines Lebens habe ich mit 50 getrunken. Ja, ich war schon ziemlich alt. Freunde von mir haben die Sache früher erledigt, mit 40 oder 30, manche schon mit 18. Nicht mit 18 Jahren, sondern mit 18 Minuten. Ich also erst mit 50 Minuten, vielleicht sogar mit 60 oder 70. Meine Mutter kann sich nicht mehr genau erinnern. Etwa eine Stunde zuvor, gleich nach meiner Geburt, die ziemlich lange dauerte, wurde meiner Mutter ein Glas Bier gereicht. Als Heiligtum, ja als Sakrament vom Chefarzt persönlich. Ein Bier zur Stärkung. Ein Bier als erste medizinische Hilfe böhmischer Art, um die Milchbildung anzuregen, wie der Arzt erklärte.
Damit ist der Tresenweg des kleinen Jaroslav quasi schon vorgezeichnet. Mal ist man ober- und mal untergärig. In seinem neuen Buch nun besucht er Brauereien, Kneipen und Bahn, Speisewagen und immer geht's um Stammwürze, Zutaten und Spezialrezepte. Für Rudisch verbindet Bier Europa, genau wie die Eisenbahn es tut.
Von wegen Mitteleuropäer. Ihr Tschechen seid die Finnen von Mitteleuropa, sagt ein finnischer Freund von mir, der in Prag seit einem halben Jahrhundert zusammen mit einer Tschechin lebt. Wo er recht hat. Wir Tschechen lieben die Sauna. Dort reinigen wir uns. Und nach der Sauna gehen wir ins Wirtshaus. Dort machen wir uns wieder schmutzig und müssen dann wieder in die Sauna. In Prag oder auch im böhmischen Paradies. In Finnland allerdings trank ich mein erstes Bier nicht nach der Sauna, sondern in der Sauna.
Jaroslav Rudisch fährt mit der Bahn quer durch Europa, startet in Böhmen, macht Stationen in seinen Lieblingsstädten, weiß genau, wo er die besten Biere verbunden mit den besten Geschichten serviert bekommt. Und immer geht es auch um Literatur, die ohne die Nähe von Kafka, Roth, Hašek und Hrabal zum Bier kaum vorstellbar, weil viel zu trocken wäre. Der Norden Deutschlands wird dabei nur kurz, aber lobend erwähnt.
In der Oberhafenkantine kann man sehr gut Matjes und Lapskaus essen. Dazu passt das herbe Pilz von Jever. So wie oft am Meer wird es auch hier entlang der Küste getrunken. Zudem gibt es Bier von der Brauerei Mahn und Olerich aus Rostock. Beim ersten Schluck denkt man an ein helles, dann schmeckt es wie ein Pilz, sagt Hanna. Vielleicht ist genau dieses Bier das ideale Getränk für einen Mitteleuropäer, der an die Nordsee oder Ostsee fährt. In Hamburg haben wir auch die Biere der Brauerei Störtebäcker aus Stralsund verkostet, die mit der Brauerei Ratsherrn verbunden ist. Sowohl in Hamburg als auch in Stralsund setzt man auf die Zeit als Qualitätszeichen für gutes Handwerk.
Schön auch wie Rudisch, der auch Musiker ist, zu allen Bieren und Landstrichen die passenden Songs als Bier-Soundtrack bereithält, von den Silver Jews bis zu Element of Crime.
Als Soundtrack zu so einer Nachttour durch Berlin passt wieder ein Song von der Band Die Lassie Singers, »Leben in der Bar«. Mit einem Wegbier in der Hand hat man alle Zeit der Welt, wie Christiane Rösinger hier singt. Und dann habe ich auf meinem Berliner Bier-Soundtrack auch mehrere Songs von Element of Crime. Dass das Bier in meiner Hand alkoholfrei ist, ist Teil einer Demonstration gegen die Dramatisierung meiner Lebenssituation, singt Sven Regener im Song Kaffee und Karin von 2009, in dem es auch um Birgit und Bier und Jammern und Picheln im Gartencafé geht.
Gold, so viel ist klar nach der Lektüre, kann schon lange künstlich produziert werden, allerdings nur in flüssiger Form und nach dem Reinheitsgebot. Und so könnte man jetzt ewig weiter schwärmen und schwadronieren, aber lesen und probieren Sie selbst. Der Rezensent muss sich jetzt nämlich dringend ein Bier aufmachen.
Stefan Melk stellte vor, das Sachbuch der Woche Jaroslav Rudisch, Gebrauchsanweisung für Bier, erschienen im Piper Verlag. Susanna Monceau, Das Schweigen der Schimpansen. Im Zoo in Nürnberg sind vor wenigen Wochen 12 Paviane aus einem Affengehege erschossen worden. Und das Gehege war ja überbelegt und zuvor waren Versuche gescheitert, die Tiere umzusiedeln. Danach ergoss sich ein regelrechter Shitstorm über die Verantwortlichen. Tierschützer jeder Couleur verurteilten das, Zitat, selbstherrliche Gebaren der Tierparkleitung. Doch jenseits der Frage, inwiefern es uns zusteht, überhaupt Tiere zu töten, die sich in unserer Obhut befinden, erhebt die spanische Autorin Susanne Monceau die Frage, was geschieht innerhalb einer Art, wenn ein Mitglied der Gruppe, also des Rudels, stirbt? Ist den Artgenossen das einerlei? Die spanische Wissenschaftsphilosophin hat dazu jetzt ein Buch im Inselverlag vorgelegt. Im Untertitel heißt das Buch »Wie Tiere den Tod verstehen« und genau mit dieser Frage und den ethischen Schlussfolgerungen daraus befasst sich die Autorin. Sabine Frank stellt das Buch vor.
Im Jahr 2009 starb in einer Wildtierstation in Kamerun die Schimpansin Dorothy. Von der Szene, als sie aus dem Gehege weggebracht wurde, gibt es eine Fotografie. Man sieht im Vordergrund Dorothy in einer Schubkarre und hinter einem Drahtzaun ein Dutzend Schimpansen, ihre Gefährten der letzten Jahre. Die Blicke ausnahmslos aller Tiere sind auf den Leichnam gerichtet und ganz offenkundig schweigen sie.
Schimpansen sind gesellig, laut. Ihre Aufmerksamkeitsspanne ist relativ kurz. Ihr Schweigen sprach Bände. Aber was genau besagte es? Kann es sein, dass die Schimpansen etwas Ähnliches empfanden wie wir, wenn wir den Tod eines geliebten Menschen betrauern?
Susanne Monceau hat ihr Buch »Das Schweigen der Schimpansen« nach dieser Szene benannt und sie geht genau dieser Frage nach. Konnten die Schimpansen verstehen, was mit Dorothy geschehen war? Können Tiere das im Allgemeinen?
Es geht darum, herauszufinden, inwieweit andere Tiere über Fähigkeiten verfügen, die man traditionell einzig und allein dem Menschen zuschreibt.
Die Philosophin beginnt bei Insekten, Ameisen oder Bienen etwa. Die schaffen ihre Toten aus dem Nest, also weiß die Ameise, dass ihr Artgenosse nicht mehr lebt.
Tatsächlich wissen wir, dass Nekrophobie in der Natur weit verbreitet ist. Was daran liegt, dass verwesende Kadaver ein Paradies für Krankheitserreger sind. Jedes Tier, das den Tod nicht versteht, hätte im darwinschen Überlebenskampf Nachteile.
Bei höheren Tieren haben Verhaltensforscher weitaus komplexere Vorgänge beobachtet. Da gibt es Primaten, aber auch Delfine, die ihre toten Kinder tragen, als könnten sie sich nicht von ihnen trennen. Oder Giraffen und Elefanten, die scheinbar mit Trauer auf den Tod von Artgenossen reagieren. Susanne Monceau weiß, das sind alles Einzelfälle.
Diese Methode ist besonders anfällig für Anthropomorphismus. Das heißt, ohne experimentelle Kontrolle ist die Neigung groß, das beobachtete Verhalten entsprechend der menschlichen Weltsicht zu deuten.
Um Ordnung in ihre Überlegungen und in die widerstreitenden Beispiele zu bringen, versucht die Philosophin klar zu umreißen, welches Minimalkonzept vom Tod uns Menschen allen gemeinsam ist. Da wäre das Wissen, dass der Tod das Erlöschen der geistigen und körperlichen Funktionen bedeutet. Er ist unumkehrbar. Alle lebenden Individuen sterben, auch man selbst. Man weiß nicht genau, wann der Tod kommt, aber man kann ihm nicht entgehen. Nun ist die Frage, was weiß ein Tier?
Hat ein Tier ein Minimalkonzept vom Tod? Erlaubt es ihm zunächst einmal, tote Wesen einigermaßen zuverlässig als solche zu erkennen. Es verfügt über die Fähigkeit, Belebtes von Unbelebtem zu unterscheiden.
Susanne Monso, die sich selbst als Tierphilosophin bezeichnet, spielt in ihrem Buch an zahlreichen Beispielen die Konzepte vom Tod durch. Sie erzählt von Tieren, die ihre Nachkommen verspeisen oder die sich selbst totstellen, um nicht gefressen zu werden. Sie breitet für uns die Werkzeuge der Philosophie aus, mit denen sie ihren Gedankengängen folgt, methodisch und in aller Präzision zieht sie ihre Schlussfolgerungen.
Die Wissenschaft versucht seit langem, ein Merkmal zu finden, das uns definitiv von den übrigen Spezies trennt. Bisher sind alle Kandidaten durchgefallen. Weder der Gebrauch von Werkzeugen noch Kultur, Moral oder Rationalität sind allein dem Menschen eigen. Auch nicht das Konzept vom Tod.
Wir sind also nur ein Tier unter Tieren. Diese Schlussfolgerung muss uns nicht gefallen, aber man kann sich ihr nur schwer entziehen. Sie ist weit entfernt von esoterisch grundierter Unschärfe des Denkens. Diese Klarheit macht die Lektüre des Buches so anregend.
Sabine Frank mit ihrer Leseempfehlung Susanne Monso, Das Schweigen der Schimpansen, wie Tiere den Tod verstehen, erschienen im Insel Verlag. Alexander Kluge, Sand und Zeit. Er ist einer der blitzendsten Denker der Gegenwart und das seit vielen Jahrzehnten. Der gebürtige Halberstädter Autor, Filmemacher und Philosoph, der hat nun einen neuen Band vorgelegt und Ulf Heise stellt ihn vor.
Collagen aus Bildern und Texten sind die erklärte Spezialität von Alexander Kluge. Sein Talent für diese Kombination stellte er jüngst in dem Band Aus dem Bauhaus der Natur unter Beweis. Jetzt lässt er einen Atlas mit Illustrationen und Kurzessays folgen, indem er sich tief in den Sand der Geschichte wühlt. Dabei wählt er eine Methode, die er von vornherein klar definiert.
Mir liegt daran, ein Gefühl für lange Zeitstrecken, die Longue Durée, zu entwickeln und gleichzeitig, völlig losgelöst von aller Übersicht, gute Momentaufnahmen festzuhalten. In diesem Bilderatlas ist nicht wichtig, dass ich dafür den Punischen Krieg und die Stadt Karthago als Beispiele wähle, sondern die Beobachtung, dass aller Zerstörungswille das Weitererzählen, in diesem Fall von der Antike bis ins Mittelalter, nicht aufhält.
Die Abbildungen in Alexander Kluges kühnem Arrangement entspringen bloß zu einem geringen Teil der Realität. Sie zehren stark von Fantasieelementen, die mit Hilfe künstlicher Intelligenz entworfen wurden. Generell zeichnen sie sich durch die Konfrontation mit dem Thema Gewalt aus. Aktuell wendet der Autor sein Augenmerk dem Gaza-Streifen zu, wo der Geist der Zerstörung wütet.
16 Quadratmeter zertrümmertes Gelände in Gaza-Ost, der vom Meer abgewendeten Fläche der Stadt. Auf diesen Metern lebten früher Menschen. Die Materie der Häuser ist zu einem feinen Sand zerrissen. Das sind nicht Backsteine, die in verbrannten Ruinen liegen, wie in Deutschland im Frühjahr 1945. Diese Restmaterie der Häuser von Gaza wird bei Regen zu Schleim. Anders als Sand in der Wüste ist die synthetische, extrem zerkleinerte Substanz, welche die Drohnen- und Raketenangriffe hinterlassen, ohne Leben.
Emotionen hält Alexander Kluge in den Kommentaren zu seinen Darstellungen bewusst zurück. Stattdessen übt er sich im Tenor der Nüchternheit. Ähnlich wie die antiken Historiker Tacitus und Flavius Josephus registriert er Tatsachen und ordnet sie sachlich ein. Geradezu zwingend kommt er dabei auf den Krieg aller Kriege zu sprechen, in dem es von barbarischen Schlachten nur so wimmelte.
Die Urkatastrophe von 1914, wie sie sich erst am Ende durch die Ziellosigkeit dieses Krieges und die kolossalen und massiven Folgewirkungen erweist, bewegte A.B. Warburg vehement. Zu den Folgewirkungen gehören in unserer Zeit die jüngsten Konflikte im Nahen Osten und im Verhältnis der Ukraine zu Russland. Alle haben sie Wurzeln in jenem Schiffsuntergang der Zivilisation von 1914, der inzwischen mehr als 100 Jahre zurückliegt.
Alexander Kluge bleibt bei seinen Betrachtungen der Bestialität nicht im 20. Jahrhundert stehen. Er schaut zurück in frühere Epochen und gelangt zu der Erkenntnis, dass Friedrich Nietzsches Gedanke von der ewigen Wiederkehr des Gleichen zutrifft. Der Menschheit gelingt seines Erachtens kein friedliches Miteinander. Als Beispiel führt er die Schreckensherrschaft eines Russen ins Feld.
Der Tyrann und Zar Nikolaus I. war 28 Jahre den Lobhudeleien und dem Kultus seiner Umgebung ausgesetzt. Die Gleichgewichte in seinen Emotionen und seiner Verstandestätigkeit waren sämtlich ausgeleiert. Sein Spleen ging auf eine Beherrschung des Bosporus und den Plan zurück, die sogenannten Donaufürstentümer dem Osmanischen Reich abzujagen. Wie an einem imaginären Spieltisch rang er mit dem Glück, oft ohne konkrete Gegenspieler vor sich zu sehen, aber mit Auswirkungen auf die Gemüter aller westlichen europäischen Geister.
Auf den ersten Blick mutet Alexander Kluges neues Opus schwer verdaulich an, doch dieser Eindruck täuscht. Sein Werk entpuppt sich als Fundgrube, in die man fasziniert eintaucht. Wer etliche Seiten überspringt und sich irgendwo wieder einklingt, verliert keineswegs den Zusammenhang. Seppen ist hier angesagt, ja sogar erwünscht. Erst dadurch gerät die Lektüre zum wahren Abenteuer.
Alexander Kluges Buch Sand und Zeit erschien im Surkamp Verlag und vorgestellt hier von Ulf Heise. Und das waren unsere drei der Woche, die sich tatsächlich mit wichtigen Dingen beschäftigt haben. Mit Bier, mit Tod und mit Zeit. Für jeden vielleicht was dabei, also für mich auf jeden Fall. Viel Spaß beim Lesen und bis nächste Woche. Ahoi, sagt Katrin Schumacher.